Kennst du eigentlich schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im März startet der Live-Online-Kurs zu Schwindel- und Gleichgewichtsstörung mit Dr. Maximilian Friedrich. Dieser interaktive Kurs wird anhand einer Vielzahl von Videobeispielen das Verständnis und die Erkennung der relevantesten Schwindelsyndrome schulen. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Details findest du in den Shownotes.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Dr. Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender des Virchow-Bund, zum Thema Patientensteuerung.
Viel Spaß beim Zuhören.
Und dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast und begrüße alle Zuhörenden heute und begrüße auch ein weiteres Mal den Dr. Dirk Heinrich, der Bundesvorsitzender des Virchow-Bundes ist. Dr. Heinrich, vielen Dank, dass Sie sich heute nochmal Zeit genommen haben. Sie waren ja schon mehrfach bei uns im Podcast zu Gast.
Ja, schönen guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich, dass wir nochmal sprechen können. Es gibt heute wieder ein hochaktuelles Thema, das wir besprechen wollen. Und zwar soll es um das Thema Patientensteuerung gehen. Vielleicht könnten Sie ganz am Anfang einmal für diejenigen, die mit dem Begriff nicht so richtig viel anfangen können, wir adressieren ja eine relativ große Community hier im medizinischen Fachbereich. Was ist mit diesem Begriff Patientensteuerung gemeint?
Ja, wir haben ja heute ein System in der ambulanten Versorgung, bei dem der Patient ganz alleine und für sich entscheidet, welchen Arzt er wann aufsucht, kann das völlig frei wählen. Wir haben auch eine Menge Patientinnen und Patienten, die eben Notaufnahmen aufsuchen oder mit sehr einfachen Erkrankungen nicht den Hausarzt, sondern direkt, sage ich mal, den Kardiologen. Also das nennt man dann so ein bisschen Fehlsteuerung, weil man dann feststellt, nein, der Patient hätte eigentlich genauso gut woanders behandelt werden können oder vielleicht auch schneller und mit weniger Ressourcenverbrauch. Und das besser zu steuern, also besser dafür zu sorgen, dass die Patientinnen und Patienten schneller den für sie passenden Termin bei dem für sie am besten passenden Arzt oder Ärztin bekommen, das ist das Ziel von Patientensteuerung.
Einverstanden. Sie vertreten ja eine große Interessensgemeinschaft sozusagen der niedergelassenen Ärzte. Es gibt aktuell im Bundesministerium für Gesundheit gibt es ja sozusagen Verhandlungen beziehungsweise eine Auftaktveranstaltung, die es heute gegeben hat, diesbezüglich. Also es geht darum, die Patientensteuerung wieder ja etwas anders zu regeln und zu optimieren. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann waren Sie auch zugegen und konnten daran teilnehmen, an dieser Auftaktveranstaltung. Können Sie ein bisschen erzählen, was da abgelaufen ist und welche Pläne das BMG hat?
Ja, in der Tat, der Virchow-Bund vertritt ja sowohl niedergelassene Hausärztinnen und Hausärzte als auch Fachärztinnen und Fachärzte. Das ist ja sozusagen der Markenkern. Das heißt, wir vertreten nicht eine Seite, wenn man das als Seiten überhaupt, wir sehen es eben nicht als Seitenhaus und Fachärzte, sondern wir sind eben schon seit vielen Jahren auf Kooperation ausgerichtet. Und das ist ja auch die Richtung, die jetzt letzten Endes mit dem, was im Koalitionsvertrag drinsteht, eingeschlagen werden soll. Es soll eben um eine bessere Verzahnung von hausärztlicher und fachärztlicher Medizin gehen, unter dem großen Stichwort Patientensteuerung. Das Ministerium bzw. erstmal die Koalitionspartner haben daraus ein Primärarztsystem konstruiert. Das ist sozusagen das Schlagwort, was im Koalitionsvertrag drinsteht. Und die neue Ministerin, Frau Nina Wagen, hat jetzt die Aufgabe, diesen Koalitionsvertrag mit Leben zu erfüllen. Und interessanterweise spricht Herr Frau Wagen schon seit geraumer Zeit nicht mehr vom Primärarztsystem, sondern von einem Primärversorgungssystem. Das heißt, es wird weniger, und das ist bei der Auftaktveranstaltung vielleicht auch die interessanteste Botschaft gewesen, es geht eben nicht um ein analoges System nach dem Motto, wir schicken jetzt erstmal alle zum Hausarzt und der sortiert das dann und dann geht's von da aus weiter, sondern man ist sich darüber im Klaren, dass es gar nicht möglich ist, dass alle Patientinnen und Patienten, dass wir ungefähr 2,6 Millionen neue Arztpatientenkontakte bei den Hausärzten, das wird nicht funktionieren. Und man will natürlich keinen neuen Flaschenhals konstruieren. Und die Ministerin hat auch eben erkannt, weil das bei ihr von Anfang an auch klar war, dass digitale Instrumente, auch eine digitale Ersteinschätzung für Patienten und Patienten, eine wesentlich größere Rolle spielen sollte, als es im Koalitionsvertrag drinsteht. Das ist auch im Koalitionsvertrag erwähnt. Aber es scheint doch eher darauf hinauszulaufen, dass man weniger an analoge Wege denkt, die man natürlich trotzdem braucht für Patientinnen und Patienten, die jetzt digital nicht affin sind und in einer Übergangsphase. Aber das ist doch ein zentrales Element, eine digitale Ersteinschätzung der Patientinnen und Patienten sein soll, mit anschließender Zuweisung dann in die richtige Patienten, in die richtige Ebene, Versorgungsebene, mit entsprechenden, möglicherweise auch schon an entsprechenden Terminvergabe. Das ist so der Kern dessen, was bei diesem Gespräch rauskam. Das war ein sehr gutes Gespräch. Das waren auch tatsächlich, sage ich mal, nur die Spitzen der ärztlichen Vertretungen und auch der Kassen vertreten. Digitalverbände waren dabei, Bundestagsabgeordnete waren dabei aus dem Gesundheitsausschuss, jede Menge Leute vom Ministerium. Das zeigt, dass es ein sehr ernsthafter Dialog ist, dass dieses Gesprächsangebot kein Blabla ist, sondern man will tatsächlich den Sachverstand auch der aktiven Akteure einholen und berücksichtigen. Und das stimmt mich doch ganz hoffnungsvoll, dass man da zu guten Lösungen kommen kann.
Vielleicht können Sie mal die Position oder die Wünsche und die Ideen, die der Virchow-Bund hat, zu diesem Thema darstellen. Also was hätten Sie sich oder was wünschen Sie sich am Ende des Tages, was mit der Patientensteuerung passieren soll? Wie könnte das am besten aus Ihrer Sicht erfolgen?
Wir gehen sicherlich noch einen Schritt weiter als jetzt die Ministerin, weil wir sagen, wenn wir jetzt so ein System Wechsel vornehmen, und das ist ja ein erheblicher Systemwechsel, wenn wir wegkommen von einer freien Wahl des Patienten, der kann machen, was er möchte, im Grunde genommen in diesem System, hin zu einer echten Patientenlenkung, sage ich jetzt mal, dass er eben schnell an die richtige Versorgungsebene kommt, dann ist das ein Wechsel, den man nicht alle Jahre vornimmt, sondern das macht man alle Jahrzehnte mal, sowas. Deswegen sollte man jetzt die Gelegenheit nutzen, um die Digitalisierung, / unter Ausnutzung auch von künstlicher Intelligenz, einzuleiten. Wir stellen uns vor, dass es am Ende eine deutsche Gesundheitsplattform gibt, die alle Versicherten kennt, wo die Versicherten alle registriert sind, in die bei jedem Behandlungsanlass der Patient sich erstmal eincheckt und dann unter Zuhilfenahme aller Informationen, die dort hinterlegt sind, elektronische Patientenakte, bisherige Arztbesuche, also auch mit den Adressennamen der Ärzte, die bisher behandelt haben, mit den Diagnosen, die bisher zur Verfügung stehen und den aktuellen Beschwerden, die angegeben wird, dann zu sagen, okay, das ist eine bekannte Sache, der hat schon seit vielen Jahren diesen Bluthochdruck, das wird immer schon, das sehen wir hier, sagt die KI dann, der wird immer vom Kardiologen XY, klar, du gehst wieder zu deinem Kardiologen, hier ist die Verbindung sozusagen, hier kannst du dir einen Termin ausmachen und dann von da ist alles klar. Und ist im System auch hinterlegt, er hat die Berechtigung, jetzt dahin zu gehen, dann ist das geklärt. Und so kann man das letztlich für jeden Behandlungsanlass machen. Das ist natürlich eine komplexere Geschichte, als eine digitale Ersteinschätzung alleine in die Landschaft zu stellen. Aber da müssen wir am Ende hinkommen. Dazu kann es ja Zwischenschritte geben. Nichts fällt einfach so vom Himmel. Dinge müssen ja gestaltet, programmiert werden und so weiter. Aber da müssen wir hinkommen, weil wir wollen ja nicht nur eine bessere Patientenlenkung haben, sondern wir wollen auch unsere medizinischen Fachangestellten in den Praxen entlasten, weil das ein sehr rares Gut ist. Wir müssen sehr vorsichtig mit unseren Damen und Herren da umgehen, weil wir davon einfach nicht mehr genügende haben. Und wir müssen sie von allen bürokratischen Tätigkeiten entlasten, wofür sie nicht unbedingt brauchen, sondern wir müssen unsere MFAs da einsetzen, wo sie ihre Spezialkenntnisse haben. Das ist vor allem in patientennahen, diagnostischen, therapeutischen Prozeduren und nicht verbraten am Telefon und an der Anmeldung für Routinetätigkeiten. Sowas kann alles digital in Zukunft abgearbeitet werden. Wenn dann der Patient dieses Check-in gemacht hat. Dann kommt die digitale Ersteinschätzung mit der Zuweisung in die richtige Versorgungsebene. Und da müssen die Weichen dann auch richtig gestellt werden. Und das wiederum ist etwas, was auch die Ministerin gesagt hat. Es wird eben nicht so sein, dass eben alles zum Hausarzt und zum Kinderarzt geht, sondern es muss eben auch entsprechende Weichen zu einer direkten fachärztlichen Versorgung geben. Beispiel eben chronische Erkrankungen. Wenn jetzt und zwar nicht nur schwere Erkrankungen. Ist klar, dass der Krebspatient zu seinem Onkologen gehen kann. Das wird auch keiner bezweifeln. Aber ich nehme jetzt mal mein eigenes Fachgebiet, die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Wir haben eben Patienten, zum Beispiel, die haben von Kindheit an eine chronische Mittelohrentzündung, die auch nicht dann durch Operationen zum Beispiel nicht zum Ausheilen gebracht werden konnte. Das sind Patienten, die brauchen ihr Leben lang oder auch mit Zustand nach einer Radikalhöhlenoperation, brauchen ihr Leben lang HNO-ärztliche Versorgung. Diese Patientinnen und Patienten müssen auch weiterhin direkt ihren HNO-Arzt aufsuchen können. Das ist völliger Unsinn. Wenn der Hausarzt da reinguckt, da im Ohr ist dunkel und wenn es noch operiert ist, dann sieht er da gar nichts. Dann schreibt er sowieso eine Überweisung aus. Und den Gang zum Patienten, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, der würde ja auch nochmal Geld kosten. Also wir müssen unnötige Kontakte bei Fachärzten, aber eben auch unnötige Kontakte bei Hausärzten und Kinderärzten vermeiden, um diese Kosten einzusparen, damit wir auf der anderen Seite, und das ist eine Kernforderung des Welche-Bundes, gesteuerte Patienten, wo eine intelligente KI mit Hinterlegung von Leitlinien etc. oder eine Überweisung durch einen Hausarzt oder Kinderarzt vorliegt, wenn also die Notwendigkeit fachärztlicher Untersuchung festgestellt ist, dann kann die auch nicht mehr budgetiert werden. Also da brauchen wir dann auch die Entbudgetierung. Und das ist dann die elektronische Überweisung, die auf die eine oder andere Weise zustande kommt. Und die muss dann am Ende des Tages auch entbudgetiert sein.
Das hört sich nach einem revolutionären, riesigen Projekt an. Mich würde interessieren, was Sie noch so für Positionen von den anderen Parteien so mitbekommen haben. Also ich kann mir vorstellen, dass Sie da sicherlich auch, dass es da auch kritische Stimmen zugegeben hat, oder?
Also es war eigentlich erstaunlich. Wie gesagt, das Ministerium hat ja schon viel davon auch aufgenommen. Vielleicht nicht ganz so umfassend mit der Deutschen Gesundheitsplattform, aber das andere eigentlich alles schon. Und das ist auch bei Krankenkassen durchaus teilen letztlich diese Ansicht und sind auch der Meinung, dass man in diese Richtung vorgehen sollte. Das habe ich auch bei der KBV und auch bei der Bundesärztekammer nicht anders raushören können. Ich würde mal sagen, der Hausarztverband ist vielleicht noch am ehesten der Meinung, es müssen alle erstmal zum Hausarzt gehen. Das kann ich aus Sicht des Hausarztverbandes auch verstehen. Wobei der Hausarztverband dann natürlich auch sehr hinter seiner hausarztzentrierten Versorgung steht, das kann ich auch verstehen. Aber letzten Endes, unsere Hausärzte im Virchow-Bund, die stehen voll hinter dem, was ich eben erklärt habe, und sagen, nee, wir wollen auch nicht alle, wir können nicht alle Patienten, die Fachärzte bisher gesehen haben, uns ansehen. Denn es soll ja eine echte Steuerung sein, wo ein Arzt die Notwendigkeit, zum Beispiel fachärztliche Untersuchungen feststellt. Das ist eben nicht zu ersetzen durch die MFA im ersten Lehrjahr am Tresen. Also wenn die Triage sozusagen durch dann den am wenigsten gut Ausgebildeten stattfindet, dann ist das keine Steuerung. Das ist Ausstellen von Überweisungen. Und das ist das, was wir heute auch haben und das brauchen wir nicht nochmal. Also da müssen wir uns doch weiterentwickeln und deswegen führt an den digitalen Wegen eigentlich nichts vorbei.
Sie haben gesagt, dass das heute eine Auftaktveranstaltung war und Sie haben gesagt, dass Sie sich, dass das eine sehr konstruktive Runde war. Gibt es weitere konkrete Schritte, die jetzt schon geplant sind? Also gibt es einen Fahrplan, wie dieses Projekt Patientenlenkung, wie das weiter gestaltet werden soll?
Ja. Den Fahrplan, der wurde auch vorgestellt, den gibt es. Es wird noch 3 weitere Runden in diesem sogenannten Fachdialog geben, an dem aber nicht mehr alle aus dieser Runde teilnehmen werden. Das ist nach Themen dann sortiert worden. Allerdings gehe ich davon aus, dass Hausärzte und Fachärzte und Bundesärztekammer und KBV bei allen Gesprächen dabei sein werden. Es geht ja um uns. Aber zum Beispiel die Digitalverbände werden natürlich dann dabei sein, wenn es um die digitale Ersteinschätzung geht. Und die Kassen werden dann dabei sein, wenn es ums Geld geht. Also da wird es sicherlich unterschiedliche Runden geben. Das legt das Ministerium selber fest. Es gibt 3 solche Runden in den nächsten 3 Monaten. Und im Sommer soll dann auch schon der erste Referentenentwurf fertig sein.
Trotzdem wird es ja eine ganze Zeit dauern, bis dieses System steht. Sie haben ja auch schon gesagt, dass es wahrscheinlich Zwischenschritte geben muss. Wenn man jetzt die Situation betrachtet, so wie sie jetzt ist, dann gibt es ja schon viele Probleme, viele Schnittstellenprobleme, viele Engpässe. Was können denn die Kolleginnen und Kollegen jetzt schon tun, damit die Ressourcen eben besser genutzt werden, vielleicht auch die Patienten besser gelenkt werden?
Ja, also ich glaube, das Gebot der Stunde ist wirklich, sich den neuesten Technologien jetzt zuzuwenden in der Praxis. Wir machen das im Virchow-Bund sehr intensiv. Wir haben eine eigene Arbeitsgruppe, die sich nur mit KI-Anwendungen für die Praxis beschäftigt. Das bieten wir dann jetzt auch in Webinaren an. Wir haben eine Webinarreihe aufgelegt unter dem Titel Arztpraxis der Zukunft schon heute. Denn das, was da kommen wird, ist durchaus jetzt auch schon in Anwendungen, die auf dem Markt sind, ja darstellbar. Es gibt heute schon Anwendungen mit einem Check-in zu Hause auf dem Sofa für einen Patienten, wo er alles schon ausfüllt, alles, dass sich in die Praxis schon geschickt ist. Und wenn er dorthin kommt, dann kann er sich quasi schon direkt ins Wartezimmer setzen. Und im Sprechzimmer läuft dann auch die KI mit und schreibt die Anamnese auf, die Befunde auf, macht Diagnosevorschläge und schreibt am Schluss auch den Arztbrief und schickt den automatisch in die elektronische Patientenakte. Also diese Systeme sind ja schon da und das gibt mir ja auch die Hoffnung, dass deswegen ist der Regierungsentwurf und dann die gesetzlichen Grundlagen sind wichtig, dann beginnt ja eigentlich die eigentliche Arbeit, ja, also das Programmieren einer digitalen Ersteinschätzung oder einer solchen Plattform, das ist ja die eigentliche Kernarbeit und das ist dann auch da, wo jede Fachgruppe sich einbringen muss, wenn dann da die Weichen konstruiert werden, welchen Patienten schickt man in welche Ebene. Da wird es auch noch viele Diskussionen geben und viel Streit und viel Ärger. Also, aber das ist nochmal ein weiteres Thema. Jetzt sollten sich die Praxisinhaber auf die neuen Technologien einstellen. In diesen Webinaren, die wir da jetzt auch im März und im April, natürlich gleich zu sagen, das sind auch offene Webinare, die machen wir jetzt nicht nur für unsere Mitglieder. Wir haben hier solche Lunch-Webinare extra dafür aufgelegt, die dann um 12.30 Uhr beginnen, am 24. März und am 14. April, wo wir uns genau auf diese Frage schon mal konzentrieren, weil wir sind jetzt daran interessiert, nicht nur Mitglieder zu pflegen, sondern wir wollen diese Botschaften eben in die breite Ärzteschaft hineintragen. Deswegen bin ich auch sehr dankbar für diesen Podcast. Weil nur, das ist immer so, nur diejenigen, die am Anfang die neuen Instrumente nutzen, können auch den Gewinn daraus ziehen. Wer jetzt KI nutzt, wird den Zeitgewinn, den man hat, also wenn man solche Systeme, wie ich sie eben beschrieben habe, nutzt, ist schon jetzt klar, man spart am Tag ungefähr eine Stunde Arbeit. Das ist sehr viel. Da, in der Zeit können Sie dann was anderes machen, da können Sie auch entweder Sie können Golf spielen gehen, aber Sie können eben auch Geld verdienen, indem Sie andere Dinge in der Praxis machen. Also die Wirtschaftlichkeit kann man erhöhen, wenn man heute schon die neuesten Technologien einsetzt. Später werden diese Technologien selbstverständlich sein und dann werden die, wie immer im Leben, irgendwann auch eingepreist in die Preise. Und dann ist der Gewinn weg. So, und dann haben Sie nur, dann kommt das immer auf das Gejammer dann, da, jetzt habe ich da Kosten und kriege ich jetzt sogar noch weniger da und dafür. Ja, weil man am Anfang nicht dabei war. Während wenn man dann die ersten 3-4 Jahre schon den Gewinn eingefahren hat, dann kann man sich bequem zurücklehnen und sagen, so, das ist kein Problem, ich habe das ja alles schon, macht mal. Ja. Also da kommt es uns sehr drauf an und das wollen wir eben mit diesen Webinaren dann auch wirklich unter das ärztliche Volk streuen sozusagen.
Gibt es auch andere Tools? Ich meine, dass KI, Digitalisierung eine große Rolle spielt, das ist klar. Gibt es auch andere Tools? Ich meine jetzt zum Beispiel Dringlichkeitsüberweisungen oder eine andere.
Aktuell ja. Also die haben natürlich das ganze Instrumentarium des TSVG, des Terminservice- und Versorgungsgesetzes, von Dringlichkeitsüberweisungen mit Code über die 116, 117, über die Hausarztüberweisung, die dann zur Endbudgetierung führt. Über die offene Sprechstunde. Also es gibt ja verschiedene Instrumente jetzt nach dem TSVG. Die sollte man sowieso nutzen. Die gibt es ja nun schon lange. Also wer die noch nicht nutzt, der sollte sich schnellstens auf den Weg machen. Weil das ganze TSVG wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nicht unverändert aus diesem Gesamtprozess herauskommen. Weil wenn man unserer Forderung nach Endbudgetierung am Ende nachgeben wird, was ich glaube, weil das ein logisches Argument ist und man besser keine komplett unlogischen Dinge in ein neues Gesetz schreibt, dann wird vermutlich auch das TSVG dabei verändert werden oder gar ganz unter die Räder kommen, weil es am Ende neue Tatbestände für Entbudgetierung geben wird. Insofern sollte man es, solange es noch existiert, sollte man es nutzen und dann muss man sich irgendwann auf die neue Welt einstellen. Aber unsere Forderung ist natürlich klar, es muss am Ende zu einer entbudgetierten Welt kommen. Haus- und Kinderärzte sind schon entbudgetiert und das muss dann für die Fachärzte dann auch realisiert werden. Denn wenn das, was man ja mit einem Primärversorgungssystem erzielen möchte, nämlich die Anzahl der Patientinnen und Patienten, die durch Fachärzte gesehen werden, zu reduzieren, und zwar in einem ordentlichen Ausmaß, dann ist ja an der Stelle auch Geld sozusagen wieder frei. Das heißt, die Entbudgetierung kann dann auch ganz gut funktionieren. Und insofern freue ich mich auf das System, weil wenn man es wirklich gut macht und dafür werden wir uns einsetzen, dann kann das am Ende zu einer echten Win-Win-Win-Situation führen. Nämlich es wird für die Krankenkassen nicht erheblich teurer. Es wird für die Ärztinnen und Ärzte eine entbudgetierte Situation geben und für die Patientinnen und Patienten gibt es tatsächlich vielleicht schnellere Termine. Also das kann man erreichen. Aber da müssen sich alle ziemlich anstrengen und mal ein paar Dinge auch über Bord werfen. Die Kassen müssen eben auch dieses kategorische Nein zur Entbudgetierung über Bord werfen, weil man kann nicht sagen, wir wollen Patienten besser steuern, ihr kriegt dann weniger Patienten, aber wir budgetieren euch weiter, wir wollen aber dafür von euch mehr Termine. Das funktioniert halt nicht. Also kann man machen, aber dann wird es halt nichts. Ne? Dann ist es ein Schuss in den Ofen, wenn man sagt.
Also ich finde auch, Sie haben ein hoffnungsvolles Szenario skizziert, das Sie da heute in der Auftaktveranstaltung im Bundesministerium für Gesundheit mitbekommen haben. Ich finde, das hört sich sehr intelligent an und differenziert, dass nicht alle Patienten erstmal über den Hausarzt laufen sollen und müssen. Das erschließt sich mir auch. Also ja, das hört sich alles gut an. Ich bin mir sicher, dass das natürlich viele Zwischenschritte braucht und viel Zeit braucht, aber das ist eine gute Vision. Und ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit heute, dass Sie uns da reingenommen haben in dieses Thema. Und ich glaube auch der Impuls, den Sie gebracht haben, dass man sich jetzt mit dem Thema Digitalisierung und KI in der Niederlassung, aber natürlich auch in der Klinik auseinandersetzen muss, das ist ganz klar. Jetzt können wir das mitgestalten. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, war sehr interessant und bis zum nächsten Mal, Dr. Heinrich.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.